Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Ihr Lieben, wie ihr seht, starten wir in eine neue Predigtreihe mit diesem Sonntag. Und zwar geht es in dieser Predigtreihe um unsere Gemeindekultur, also wie wir als Gemeinde miteinander umgehen wollen. Es ist nicht so, dass das wirklich neu ist. Wir haben das voriges Jahr schon bei unserem Wir-einander-Wochenende on Tour in Auerbach im Vogtland schon euch vorgestellt, euch mit hineingenommen. Aber ich denke, es ist vielleicht ganz gut, es geht euch vielleicht auch wie mir, es ist gut, Sachen immer mal zu wiederholen. Und darum haben wir gesagt, wir wollen das einfach in diesem Jahr mal wieder tun, anhand von 5 Predigten, die uns einfach mit hineinnehmen in diese Kultur, die wir als Gemeinde leben wollen und von wir denken, das ist auch ein Teil zumindest der Kultur, wie wir als Christen auch miteinander umgehen wollen. Und zwar sind es so 5 Kultursätze, die kann man sich relativ gut merken. Wir haben die einfach so an einer Hand auch festgemacht. Ich sage das gleich nochmal dazu. Und weil das uns so wichtig ist, haben wir die auch unsere High Five genannt. Ihr kennt das ja sicher, ne? So vom Alltag, High Five und so. Und wir gehen das nochmal kurz durch. Vielleicht kriegt ihr auch den einen oder anderen Satz noch hin. Der erste Satz mit dem Daumen, der ist ja relativ dick. Fällt einem noch ein, was zu diesem Daumen? Da steht's. Ihr hättet es doch einfach gehabt. Wer liest es denn vor? Wer kann lesen? Schwierig. Das war es bei mir in der Schule auch immer. Ja. Also, wir leben authentisch mit unseren Stärken, deswegen haben wir den dicken Onkel genommen, aber auch unseren Schwächen. Und dazu werde ich heute einiges sagen. Dann kommt der Zeigefinger. Wir leiden, nämlich transparent, klar und transparent. Wir wollen einfach, dass auch jeder so weiß, wo er dran ist. Dann kommt der sogenannte Stinkefinger. Und wir haben den einfach mal ins Gegenteil verkehrt. Wir ehren einander schon in unserem Herzen. Also wenn hier in den Räumen jemand so auf dich zukommt, dann sagt er dir, ich ehre dich, schon in meinem Herzen. Jedes andere Verständnis musst du dir überhaupt nicht antun, nur das ist gemeint. Dann kommt der Mittelfinger, auch der Ringfinger genannt. Wir leben als geistliche Familie. Wir wollen tatsächlich uns gegenseitig helfen zu wachsen und zu reifen, wie in einer Familie wird es auch tun. Und der kleine Finger, kleiner Mann, ganz groß, wir sind großzügig. Wir wollen wirklich eine Kultur der Großzügigkeit leben, weil wir erleben, dass Gott in seiner Großzügigkeit in Christus Mensch geworden ist, uns zu gut. Wir wollen das nachher im Abendmahl auch feiern, damit wir Vergebung und zur Schuld empfangen können und neues, ewiges Leben. Also heute, erster Kultursatz, wir leben authentisch mit unseren Stärken und Schwächen. Und vielleicht fragst du dich, okay, was versteht ihr eigentlich unter Stärken und Schwächen? Nun, im Gemeindekontext denken wir bei Stärken natürlich sehr schnell auch an die geistlichen Gaben. Und das steckt da ja auch mit drinnen. Geistliche Gaben, das sind Fähigkeiten, die der Heilige Geist einem jeden Kind Gottes schenkt, damit wir sie zum Nutzen der ganzen Gemeinde einsetzen. Nochmal, geistliche Gaben sind ein Geschenk Gottes, das Gott jedem Christen schenkt, damit wir sie zum Nutzen der ganzen Gemeinde einsetzen. Das heißt, der eine, wir haben das gerade erlebt, ist musikalisch begabt und ihm ist es deswegen auch gegeben, vielleicht in Verbindung mit der Gabe der Leitung, uns in den Lobpreis vor Gott zu leiten, sodass wir vor Gott stehen und dass wir das tun mit möglichst guter Musik, die unsere Herzen mitnimmt, sodass es wirklich auch zu einer Begegnung zwischen Gott und uns kommen kann. Jemand anders ist vielleicht die Lehre aufgegeben. Die Lehre an den Kindern, an Jugendlichen, in Seminaren, hier in der Predigt, an Erwachsenen, bei Gottesdiensten. Und das braucht's. Und Gott hat sich das so gedacht, dass er jedem Menschen eine bestimmte Anzahl an Gaben gibt, 1, 2, 3 oder vielleicht auch mehr. Auf alle Fälle, keiner hat alle Gaben. Aber jeder hat von Gott Gaben bekommen. Und dass wir diese Gaben dann einsetzen zum Heil, zum Wohl der ganzen Gemeinde, auch der Menschen um uns herum. Das ist Gottes Absicht. Und das bedeutet am Ende, ich sage jetzt einfach, du hast 1 oder 2 Gaben, die du in die Gemeinde einbringst. Und wenn du dich jetzt mal umschaust, dann merkst du, hier im Saal sind Hunderte von Leuten. Das heißt, du wirst an Hunderten anderen Stellen beschenkt. Du bringst dich an 1 oder 2 Stellen ein und wirst an Hunderten anderen Stellen beschenkt. Das ist Gottes Vorstellung von Gemeinde. Das ist Gottes Absicht, dass wir tatsächlich aus dieser Fülle heraus leben dürfen. Das bedeutet aber auch umgekehrt, dass keiner, jetzt mal abgesehen von ein paar Sachen, die du zu Hause auch machst, wie mal was sauber machen, mal spülen oder so, das können wir, glaube ich, alle auch, hat vielleicht keiner so ganz die große Lust dazu. Einzelne entdecke ich tatsächlich immer wieder, die sagen, mache ich mit Leidenschaft. Aber es heißt im Umkehrschluss auch, dass niemand da anpacken muss, wo er keine geistliche Gabe für hat, abgesehen von diesen Dingen, die einfach zu Hause ja auch anfallen. Das bedeutet, niemand muss in der Gemeinde lehren, der nicht die Gabe der Lehre hat. Niemand muss in der Gemeinde in die Anbetung führen, der nicht die Gabe der Musik hat. Und wahrscheinlich sind wir da am Ende dann auch dankbar. Und so können wir diesen Satz, wir leben authentisch mit Stärken und Schwächen, ganz authentisch umsetzen. Und vielleicht sagst du, Mensch, ich bin noch auf der Suche nach meinen Gaben, ich weiß noch gar nicht, was hat Gott so in mich hineingelegt. Kleiner Hinweis auf unserer Homepage, ich führe im Herbst diesen Jahres und auch im Frühling des nächsten Jahres wieder ein Seminar zu, wo wir uns einfach mal 4 Wochen lang einen Abend pro Woche Zeit nehmen, um zu gucken, was hat Gott in dich hineingelegt. Welche Gaben, welche Neigungen, wofür brennst du? Welchen Persönlichkeitsstil? Wir sind ja auch vom Naturell einfach so ein bisschen unterschiedlich. Und da machen wir uns gerne mit dir auf die Suche, um zu gucken, was hat Gott in dich hineingelegt, mit welchen Gaben kannst du die Gemeinde bereichern. Soweit würde ich sagen, der leichtere Teil dieses Kultursatzes. Aber dieser Satz meint natürlich noch mehr. Mit Stärken und Schwächen sind nicht nur unsere geistlichen Gaben gemeint, sondern, und das scheint mir die größere Herausforderung, es geht dabei auch um unseren Charakter. Und ich habe euch einige Verse aus Galater 5 mitgebracht, ab Vers 22, wo Gott mal beschreibt, wie er sich unseren Charakter vorstellt. Ich lese Galater 5 ab Vers 22. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, also hier ist von Christen, von Menschen, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, die Rede. Wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Lasst uns darauf achten, dass wir nicht stolz werden und uns gegenseitig verärgern oder beneiden. Also Paulus skizziert hier so das Ideal eines Christen, die charakterlichen Stärken, die der Heilige Geist in uns bewirken möchte. Und jetzt könnte man zu jedem diesem Begriff eine ganze Predigt halten, haben wir vor 2-3 Jahren schon mal gemacht, so dass wir uns das hier an dieser Stelle heute Morgen ersparen, sonst wären wir auch nicht fertig, ne? Aber es ist, glaube ich, gut, sich diese Begriffe einfach nochmal zu vergegenwärtigen. Und vielleicht kommst du an den Punkt schon, wenn du das nochmal so siehst oder hörst, dass du sagst, boah, so wäre ich auch gerne. Aber wenn ich ehrlich bin, da ist noch ordentlich Luft nach oben. So bin ich zumindest nicht bei jedem einzelnen dieser Begriffe. Und ab diesem Moment, in dem du dir jetzt ehrlich eingestehst, finde ich, wird's spannend, aus 2 Gründen. Das erste, du wirst authentisch und gibst zu, dass du nicht nur Stärken, sondern auch charakterliche Schwächen hast. Dass du noch nicht da bist, wo du eigentlich sein möchtest und wo Gott dich gerne hinhaben möchte. Und zweitens offenbarst du damit ganz ehrlich eben auch deine Schwächen. Ich habe es schon angedeutet, deine charakterlichen Schwächen. Und ich finde immer, Ehrlichkeit, das ist eine gute Voraussetzung für ein ordentliches Wachstum in die richtige Richtung. Weil jetzt hast du 2 Möglichkeiten. Die erste, du versuchst deine Schwächen zu vertuschen und fängst an, Theater vor den anderen zu spielen. Kann man ja auch machen. So ein bisschen zu tun, als ob. Damit bist du aber weder authentisch, noch wirst du dadurch in das hineinwachsen, wozu Gott dich berufen hat, was er in dir sieht und was er dir schenken möchte. Und so wirst du deiner göttlichen Berufung und Bestimmung an dieser Stelle ganz gewiss nicht näher kommen. Theater spielen, keine gute Idee, wenn du wirklich wachsen willst. Das Zweite ist, du bist authentisch. Und du öffnest dich für die Veränderung, zu der Gott dich herausfordert. Und das bedeutet, Ärmel hochkrempeln, Dinge anpacken. Wenn du zum Beispiel merkst, dass du eher so eine kantige Person bist, die häufig aneckt und es durch dich zum Unfrieden kommt, dann würde ich dir vorschlagen, fang doch einfach mal an, darüber zu beten. Bitte Jesus, dir zu helfen, dass du einfach mal so deine Sicht der Dinge, die bestimmt gut begründet ist, gar kein Zweifel, aber dir zu helfen, deine Sicht der Dinge mal zurückzustellen und mal zuzuhören, was ist eigentlich die Sicht des anderen und warum ist es seine Sicht und wie begründet der das? Und manchmal hilft es zu verstehen und man merkt, ach, meine Art Dinge zu tun, sind ja gar nicht die einzig mögliche. Man kann Dinge auch ganz anders lösen, ganz anders angehen. Bitte Jesus, dir zu helfen, von dir weg hin auf den anderen zu sehen. Und vielleicht hilft dir dabei, ich deute das ja schon an, ganz kurz unser dritter Kultursatz, wir ehren einander schon in unseren Herzen. Paulus drückt das in Philipper 2 ab Vers 2 mal so aus. Dann macht meine Freude vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander in Liebe verbunden, einmütig, einträchtig, dass ihr nichts aus Streitsucht und nichts aus Prahlerei tut, sondern in Demut schätze einer den anderen höher ein als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das des anderen. Bitte Jesus, einfach dich mal zurückzunehmen. Mir geht es oft so in solchen Diskussionen. Ich bin ein typischer Mann. Ein typischer deutscher Mann hört ein Problem und hat die Lösung nach 17 Sekunden. Und zwar auf jedes Problem. Ist klar, so sind wir Männer. Was ist das Problem? Wir haben die Antwort. Und manchmal ist es gut, einfach mal, und das mache ich mir selber zur Auflage, wenigstens mal 21, 22, 23 und dann zu beten, Herr, du weißt, welchen Satz ich jetzt gern rausschießen möchte. Ist es auch der, den du rausgeschossen haben möchtest? Es hat mich schon in mancher Situation davor bewahrt, zurückzuschießen in einer Art und Weise, die ich hinterher bereut hätte. Ich bin so jemand, ich kann sehr kantig sein. Aber das ist mein Lernfeld, zu sagen, meine Sicht der Dinge, meine Art, die Dinge zu tun, ist nicht die einzig mögliche. Ich möchte Frieden lernen zu leben. Vielleicht geht dir das auch so. Und wenn das dann nicht gelingt, wenn es immer noch nicht gelingt, und wir haben ja noch mehr Kultursätze, super. Der eine lautet, wir leben als geistliche Familie. Und ich glaube, in einer funktionierenden geistlichen Familie ist es eigentlich schon so, dass wir uns gegenseitig zum Wachstum helfen. Also wenn man zum Beispiel so besorgte Eltern beobachtet, wenn die so ein kleines Kind haben, das laufen lernt, dann sieht man immer, das kleine Dotz fällt hin und Papa und Mama, der Papa hebt es natürlich auf, ist klar, und Mama sagt, du schaffst das, du schaffst das. Und wir arbeiten als Familie zusammen, um dem Kleinen zu helfen, laufen zu lernen. Und das wollen wir auch als geistliche Familie. Wir wollen uns gegenseitig helfen, geistlich immer fitter laufen zu lernen. Und deswegen ist es hilfreich, vielleicht wenn du merkst, dass du so ein kantiger Typ bist, im Hauskreis das immer schon mal auch einzuüben. Zu gucken, boah, ich glaube, jetzt habe ich wieder zwei Sätze rausgehauen. Die einen, die gucken so ein bisschen verwirrt und die anderen ein bisschen traurig und der dritte ein bisschen ärgerlich. Dann mal nachzufragen, hey, hat euch das gerade irgendwie komisch angemacht, was ich gesagt habe? Wie hätte ich es denn besser sagen können? Freunde, lasst uns einfach ehrlich im Hauskreis werden. Die Wahrheit ist doch, keiner von uns ist schon am Ziel. Dann wären wir ja im Himmel als Christen. Da sind wir dann am Ziel. Da ihr noch hier sitzt, gehe ich davon aus, ihr seid mit mir unterwegs. Und dann können wir doch auch ehrlich werden. Wir müssen doch nicht Theaterle voreinander spielen. Gemeinde ist doch keine Zirkusvorstellung, wo wir irgendwelchen Tieren beibringen, wie sie springen oder Äffchen machen sollen. Sondern wir wollen authentisch sein. Unsere Schwächen benennen und daran arbeiten und unsere Stärken füreinander einsetzen. Oder wenn du sagst, Hausklasse ist mir zu groß, starte doch eine Zweierschaft. Nimm dir einfach jemanden zweiten, wo du sagst, du darfst mir jede Wahrheit ungeschminkt ins Gesicht sagen. Über mich. Am Anfang tut das ein bisschen weh, aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Und man lernt was. Nimm dir jemanden der Gemeinde vielleicht auch zum Vorbild. Vielleicht gibt es so jemanden, wo du sagst, der fällt mir wirklich, das ist so ein echter Peacemaker. Immer wenn der den Raum betritt, egal wie die Situation ist, das ändert sich zum Guten. Der kippt die Stimmung immer ins Positive. Der kriegt das irgendwie hin. Wir hatten jemanden hier in der Gemeinde, schon ein paar Jahre her, also kam eine Nachbarin, wutentbrannt hier an und hat die ganze Truppe runtergemacht. Dann ist der dahin und hat eine ganze Weile mit ihr gesprochen. Ich weiß nicht, was der gesagt hat, aber nach einer Viertelstunde kam die wieder und sagt, hey, und wenn ihr in der Gemeinde vielleicht mal Pony reiten wollt, ich würde euch mein Pony zur Verfügung stellen. Hey, das ist ein Peacemaker, oder? Das war ein Peacemaker. Und von dem möchte ich lernen. Möchte ich lernen, wie hat der das innerhalb von 15 Minuten hingekriegt? Und Paulus sagt das ja auch mal, er fordert seine Glaubensgeschwister zu Folgendem auf. Philipper 4, Vers 9. Hört nicht auf, das zu tun, was ihr von mir gelernt und gehört habt, was ihr bei mir gesehen habt. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Und 1. Korinther 11, Vers 1 ergänzt Paulus, ihr solltet meinem Beispiel folgen, so wie ich Christus folge. Und ich weiß, wenn man solche Sätze liest, ne, dann meint der ein oder andere schon, na, hat Paulus aber auf dem Tarzanheft geschlafen die Nacht, oder? Wow, wie stellt der sich da in den Mittelpunkt? Alle sollen so machen, wie er gemacht hat. Ist in unserem Kulturkreis so ein bisschen anrüchig, ne? Wenn da so einer sagt, hey, guckt her, wie ich das mache, macht's einfach genauso. Und dann gibt's bei den Christen voller Demut. Wir Christen sind nicht besser, aber besser sind wir ja dran. Ich finde, der Satz mag im Moment vielleicht auch mal richtig sein. Aber es geht völlig an dem vorbei, was Jesus von dir möchte. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, wo Jesus dich hinführen möchte. Jesus hat gesagt, Matthäus 5, Vers 20, aber ich warne euch, nur wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, dürft ihr ins Himmelreich hinein. Wir sollen uns von den Menschen, die noch keine Christen sind, um uns herum unterscheiden. Als erstes darin, dass wir vor Gott als Gerechte und Heilige erscheinen, weil Jesus uns dazu gemacht hat. Durch seinen Tod und durch seine Auferstehung haben wir Vergebung unserer Schuld, können wir den Anspruch nehmen im Gebet und sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld am Kreuz bezahlt hast, wie wir das nachher am Abend mal machen. Und ich danke dir, dass du das für mich gemacht hast und dass du mir vergeben hast, ich nehme deine Vergebung in Anspruch. Und dadurch wird unser Herz rein und damit frei für das Nächste, nämlich dass ich sagen kann, Herr Jesus, Vater im Himmel, kommt durch den Heiligen Geist in mein Leben, ergreift von meinem Leben Besitz und verändert es in die Richtung, die wir gerade eben besprochen haben. Veränder mich. So, und bis dahin, ihr Lieben, stimmt der Satz. Wir Christen sind nicht besser, aber besser dran. Weil wir das, was Jesus uns anbietet, Vergebung und neues Leben, nur als Geschenk von ihm annehmen können. Es kann sich niemand verdienen. Aber jeder darf im Gebet in Anspruch nehmen und sagen, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld und komm in mein Leben. Aber ab dann gilt Adel verpflichtet. Wenn du das ehrlichen Herzens gebetet hast, lebt der Heilige Geist in dir. Und das verändert schlichtweg alles. Weil du dazu in der Lage bist, Dinge in deinem Leben anzupacken und umzuändern in der Kraft des Heiligen Geistes, die dir vorher so niemals möglich waren. Weil nicht nur deine Kraft dir zur Verfügung steht, sondern die Kraft des Heiligen Geistes. Und weil Jesus gesagt hat, ich will dich in diese Früchte, in diese Richtung verändern, lass es bitte zu. Adel verpflichtet, geh das an. Mach einen Unterschied. Ja, ich fordere dich heraus, sei besser als die anderen, als die Menschen um dich herum. Das bist du Jesus schuldig. Und du kannst es, weil der Heilige Geist in dir lebt. Matthäus 5, Vers 15 und 16 sagt Jesus, niemand versteckt ein Licht unter ein umgestülptes Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit sie sie alle sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Mit anderen Worten, werde zu dem Licht, zu dem Jesus dich berufen und erleuchtet hat. Du musst nicht länger machen und sein, was der Teufel und die Sünde dir einreden. Du bist Kind Gottes. Du bist Heiliger und Heilige, wenn du Christus in dein Leben eingeladen hast. Leb danach, leb authentisch in deiner neuen Identität als Kind Gottes. Leb, wozu Jesus dich befähigen möchte. Leb Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Üb das, wo immer du im Alltag dazu Gelegenheit hast. Bitte Jesus, dir dabei zu helfen. Mach das nicht in deiner Kraft, das ist völlig unnötig. Jesus hat dir seine Kraft dafür geschenkt. Und vielleicht machst du es so, dass du diese Eigenschaften mal auf den Zettel schreibst. Und ich weiß nicht, wann du den nächsten Tag vordenkst, ob du das früh am Morgen machst oder am Abend vorher. Aber es hilft mir, den nächsten Tag im Gebet schon mal vorzudenken. Und wenn du dann auf deinen Zettel schaust und diese Begriffe siehst, wird der Heilige Geist dir zeigen, morgen wirst du diese und diese Eigenschaften in diesen Situationen besonders gebrauchen. Und du bist vorbereitet. Du bist vorbereitet in diesem Gespräch, in dieser Situation, was es auch immer sein mag. Und wenn du eine Hürde mal nicht alleine packst, möchte ich einfach nochmal daran erinnern, dann mach das gemeinsam mit dem Hauskreis oder gemeinsam mit einem Partner in einer Zweierschaft. Oder wir haben hier in der Gemeinde 30 Mentoren, die einfach nur darauf warten, euch zu unterstützen, bei geistlichen Disziplinen, die ihr lernen wollt, euch beraten und begleiten wollt. Oder du sagst, pass auf, lass uns das nächste halbe Jahr mal bei mir an meiner Geduld arbeiten oder an meiner Treue, meiner Verbindlichkeit arbeiten. Übt das ein. Und wie gesagt, ihr Lieben, es ist keine Schande, sich das einzugestehen, sondern ich glaube, es ist eine große Ehre, das voreinander einzugestehen und zu sagen, und im Namen Jesu werde ich da dran gehen. Und Jesus wird mir den Sieg geben, früher oder später. Ich bleibe da dran. Darum, ich fasse es nochmal zusammen, lasst uns authentisch leben, mit unseren Stärken und Schwächen. Lasst uns unsere Stärken füreinander und zur Ehre Gottes einsetzen. Und lasst uns miteinander an unseren Schwächen arbeiten und sie in der Kraft des Heiligen Geistes überwinden. Das wird uns und unseren Mitmenschen gut tun. Und es wird unsere Mitmenschen, die noch keine Christen sind, auf Christus aufmerksam machen. Sein Licht wird so durch uns in ihnen und bei ihnen aufstrahlen. Lasst uns einander ermutigen, indem wir vielleicht aufstehen miteinander und dieses Lied singen. Wir sind stark durch die Stärke von Gott, unserem Herrn. Wir sind mächtig in seiner Macht. Wir stehen wachsam im Leben und fürchten uns nicht, weil Jesus über uns wacht. Ich lade euch ein, aufzustehen und dieses Statement einander zuzusingen.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen, komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.